ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Donnerstagvormittag eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Anke Eberhardt. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben entschieden, wir duzen uns. Du bist Fahrrad-Influencerin. How to Fahrrad mit Anke is awesome auf YouTube. Kriegst du Hunderttausende von Klicks. Bei dem Namen merkt man ja schon, das scheint ein großes Spaßprojekt zu sein. Wie bist du Fahrrad-Influencerin geworden?
Ja, also als erstes muss ich sagen, dass das für mich eigentlich immer eine Beleidigung ist, wenn das jemand zu mir sagt. Also mir hat auch ein bisschen das Herz geblutet, als ich das in der Ankündigung jetzt hier für die Sendung gesehen habe, weil ich ja eigentlich Journalistin bin. Mhm. Also ich habe tatsächlich einen richtigen Beruf. Ich habe auch studiert, ich habe was gelernt und ich habe aber diesen besagten Anke is awesome Kanal auf Instagram gestartet, aber auch unfreiwillig. Also ich habe mir tatsächlich aus Versehen diesen Account eingelegt. Ich bin auch eigentlich zu alt fürs Internet offensichtlich. Und habe aber schon immer Witze darüber gemacht, weil mir eigentlich diese Selbstdarstellung im Netz total zuwider ist. Also ich bin da wirklich kein Freund davon. Ich war auch privat da nicht unterwegs. Und habe dann aber gesagt, gut, wenn ich jetzt schon mal diesen Account habe, dann überziehe ich das einfach so sehr, überspitze das und mache eben Witze über diese ganze Social-Media-Welt.
Muss ganz kurz reingrätschen, wieso machst du dir einen Account, wenn du sagst, eigentlich mag ich das Ganze überhaupt nicht? Das klingt doch erstmal schräg.
Ganz ehrlich, ich habe meinen Ex-Freund gestalkt.
Okay.
Private Information. Und das war irgendwie mit meinem Facebook-Account connected. Und plötzlich habe ich dann 3 Wochen später gemerkt, oh, ich habe einen Instagram-Account. Und hatte aber warum auch immer plötzlich 100 Follower. Und dann habe ich den Witz gemacht, dass ich offensichtlich zur nächsten Kardashian berufen bin. Aber halt eben Outdoor-Kardashian, weil ich eher in den Bergen unterwegs bin.
Was hattest du denn gepostet, dass dann gleich ein paar Follower kamen?
Gar nichts. Das war ja der Witz an der Sache. Also ich hatte nichts gemacht, aber offensichtlich wurden dann Leute informiert, ah, Anke hat jetzt einen Instagram-Account. Und dann ist dieser Running Gag eben entstanden.
Schon schräg, wie sowas überhaupt entsteht dann. Ne?
Es ist völlig absurd. Also vor allen Dingen, weil sich das dann so verselbstständigt hat, dass ich dann, also weil ich habe mich selbst Influencerin genannt, eben seit ich 100 Follower hatte. Also totaler Quatsch. Und habe dann diese Witze darüber gemacht mit Produktplatzierungen und habe eben diese ganzen Dinge durch den Kakao gezogen. Und dann hat aber mein Chefredakteur, ich habe beim Bergwelten-Magazin damals viel gearbeitet, und mein Chefredakteur hat das gesehen und hat gesagt, das finde ich witzig, schreib doch mal eine Kolumne darüber. Und da ist quasi eine Offline-Online-Kolumne entstanden. Und dadurch habe ich dann eben immer mehr Follower bekommen. Und jetzt ist es so, das hat sich so verselbstständigt und ich mache immer noch die gleichen Witze wie am Anfang, aber manche Leute denken, ich meine es ernst.
Ja, Ironie ist immer so eine Sache. Ich fürchte, du musst aber jetzt mit diesem Titel Fahrrad-Influencerin leben, oder?
Ich befürchte es auch, ja. Also ich mache immer noch Witze drüber. Ich hoffe, dass die meisten Leute es auch akzeptieren, aber ich muss meinen Frieden damit finden, glaube ich.
Und du stellst halt dann praktische Fahrradtipps vor. Und als es losging, gab es so einen Teaser, nennt man das. Wir hören da mal ganz kurz rein.
Eigentlich wäre es doch mal geil, wenn bei Fahrradtutorials kein Experte vor der Kamera stehen würde. Damit man sich auch nicht ständig fühlt wie ein Depp, weil man es selber erst beim dritten Mal hinbekommt. Also, wenn dann auch ein Depp vor der Kamera steht. Ich nämlich. Willkommen zur ersten Fahrradtutorial-Serie, deren Kernkompetenz auf Inkompetenz beruht.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Motto. Du stammst aus Stuttgart, lebst inzwischen in Garmisch. Wie bist du denn zum Fahrradfahren gekommen?
Auch das war Zufall. Eben bei besagten Bergwelten-Magazinen hatten wir eine folgenschwere Redaktionssitzung 2018, wo dann ein Kollege meinte so, ach, Gravelbike, das ist doch jetzt der neue heiße Trend und ob ich das nicht mal ausprobieren will.
Gravelbike sagt mir nichts.
Genau, mir nämlich auch nicht. Und dann ich noch so, ja, super, wollte ich schon immer mal machen, bin rausgegangen und habe als erstes gegoogelt, was ist ein Gravelbike, weil ich keine Ahnung hatte. Also für die Erklärung für alle anderen, die auf demselben Stand sind, es sieht eigentlich aus wie ein Rennrad, hat aber eine bequemere Geometrie und breitere Reifen. Also damit kann man auch Schotter fahren, also Schotter, Gravel auf Englisch. Und dann haben wir einen Reisebericht gemacht, wo ich dann mir ein Fahrrad ausgeliehen habe und war total angefixt. Und plötzlich wollte ich nichts anderes mehr machen als Fahrrad fahren.
Anke Eberhardt bei uns in SWR1 Leute. Du wurdest unfreiwillig zur Fahrradinfluencerin. Die Geschichte haben wir jetzt gerade schon gehört. Wir wollten darüber sprechen, wie wir fit fürs Fahrrad werden und das Fahrrad auch fit für die Saison. Wobei bei dir gibt's wahrscheinlich gar keine Saison. Du fährst das ganze Jahr, oder?
Tatsächlich bin ich auch den ganzen Winter durchgefahren, ja. Also deswegen habe ich dieses, oh, ich muss mein Fahrrad jetzt aus dem Keller holen und entstauben, das gibt es bei mir nicht, nee.
Also ich habe es neulich aus dem Keller geholt und bin das erste Mal gefahren und wirklich auch nicht besonders weit. Hatte gleich Muskelkater. Das lässt sich aber wahrscheinlich auch nicht verhindern, das gehört dazu, ne?
Gut, also mit dem Muskelkater, das würde ich jetzt nicht persönlich nehmen. Wenn man jetzt den ganzen Winter wirklich nicht gefahren ist, dann ist es schon okay.
Ist der Denkzettel, Nicole, du bist zu faul?
Nein, nein, nein. Also das sollte man sich sowieso nie sagen. Es ist immer nur, es sind immer nur die Umstände und das Equipment schuld, niemand selber.
Jetzt habe ich da bei dir gesehen, weil genau das habe ich auch gemacht, war auch schon mal falsch, einfach zu gucken beim Reifen, habe ich denn genug Luft drin? Einfach mit Zeigefinger und Daumen mal eben an den Reifen gepackt. Oh ja, wird schon passen und sonst fahre ich zur Tanke und puste noch mal ein bisschen auf. Was sagt die Fahrradinfluencerin? Wie geht's richtig?
Ja, also man macht das natürlich. Also ich mache das auch, aber man muss sich klar sein, dass es nicht sehr repräsentativ ist. Also vor allen Dingen je nachdem, was man für Reifen hat. Also es gibt ja zum Beispiel so Antipannenreifen, die einfach sehr steif sind per se. Und da kann man draufdrücken und selbst wenn da ein Bar ist, dann fühlt er sich noch nicht schlecht an. Und da sollte man aber auf jeden Fall nachpumpen. Aber ich würde gerade, wenn es länger gestanden ist, ist eigentlich immer ganz klar, da muss Luft rein.
Dann ab zur Tanke damit oder mit der eigenen Pumpe?
Also im Normalfall hat man ja eine eigene Pumpe zu Hause. Es kommt auch ein bisschen aufs Ventil an. Es gibt ja verschiedene Ventile je nach Schlauch. Ich habe jetzt zum Beispiel kein Autoventil. Ich kann das ganz normal mit meiner Standpumpe auch zu Hause machen. Das ist eben die Krux beim Fahrradfahren, dass ja jedes Rad anders ist und man sich dann immer anschauen kann, was genau ist da jetzt gerade dran.
Gibt für dich wahrscheinlich aber Themen satt dadurch einfach, oder?
Oh ja, auf jeden Fall. Man hat aber auch immer das Problem, dass die Themen dann sehr lang werden, weil man versucht, alle Bereiche abzudecken und alle Bedürfnisse, alle diversen Ausstattungen, die es gibt.
Jetzt unterstelle ich mal, der Großteil macht sich jetzt gerade erst fit für die Fahrradsaison. Also gucken, wie ist es mit den Reifen? Was ist noch ganz besonders wichtig nach dem Winter, wo das Fahrrad einfach monatelang im Keller oder in der Garage stand?
Genau, also der Klassiker ist ja, dass man den ganzen Sommer damit gefahren ist und eben dann stellt man es weg, wenn so der Herbst kommt und schaut nicht mehr drauf. Da ist dann wahrscheinlich auch nicht alles total gut geputzt worden, bevor man es eingemottet hat. Und das ist was man total unterschätzt. Also der gesamte Antrieb, also Kette, Kassette, Kettenblatt, also alles, was mit Schaltung zusammenhängt, sollte eigentlich immer sauber sein, weil ansonsten der Verschleiß höher wird und ganz banal, es wird auch anstrengender zu treten.
Wie säubere ich denn eine Kette?
Also es gibt natürlich diese professionellen Putzsets, wo man dann ganz fantastische Bürsten hat. Man kann das aber auch einfach mit einer Zahnbürste oder einem alten Lappen und Spüli machen. Tipp, Kettenreiniger ist schneller, aber der Rest tut's auch.
Und so mal eben im Gartenschlauch abspritzen ist wahrscheinlich keine gute Idee beim Fahrrad.
Doch, mache ich natürlich auch. Also man sollte immer gucken, dass man jetzt nicht irgendwie mit dem Kercher Vollgas auf die Lager ballert und sich alles Öl rausdrückt oder alles Fett rausdrückt, was da drin ist. Aber bei der Kette ist auf jeden Fall immer wichtig oder beim Antrieb erstmal reinigen, trocknen lassen und dann ölen und vor allen Dingen auch nicht zu viel.
Okay, ganz besonders wichtig. Hier kommen schon die ersten Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Und zwar schreibt uns mehr steht nicht dabei. Wie viel Luft muss in dem Reifen sein?
Ja, da habe ich eine halbe Stunde drüber geredet in meinem Tutorial, weil man die Frage nicht pauschal beantworten kann. Also es kommt drauf an, wie breit ist der Reifen, was will ich damit für ein Gelände fahren und vor allen Dingen auch, wie schwer ist der Mensch, der da drauf sitzt. Weil wenn man jetzt einen ganz dünnen Rennradreifen hat und nur auf Asphalt fährt, macht es ja einen Unterschied im Vergleich zu einem großen Mountainbike-Reifen. Und wenn da jemand mit 50 Kilo drauf sitzt im Vergleich zu 100 Kilo. Also ein Tipp, erstens natürlich mein Tutorial anschauen, aber es gibt auch so Reifendrucktabellen, wo man dann sieht, das ist meine Reifenbreite, das ist mein Gewicht, das ist eine Empfehlung.
Steht doch auch sonst am Reifen auch wiederum drauf.
Ja, wobei diese Aufdrucke auf den Reifen, das sind eigentlich immer eher die Belastungsgrenzen von so einem Ding. Also das ist so das, was jetzt der Reifenhersteller da draufdruckt, um sich abzusichern. Aber das heißt nicht, dass man damit den meisten Fahrspaß hat.
Also, ich habe es immer ultimativ voll gemacht, das ist gar nicht so gut wahrscheinlich.
Genau, und das ist nämlich der klassische Fehler, habe ich auch gemacht am Anfang. Aber was man total unterschätzt, ist, dass wenn man weniger Reifendruck hat, hat man mehr Bodenhaftung, also mehr Grip in Kurven, was mehr Sicherheit bedeutet und vor allen Dingen auch mehr Dämpfung. Weil wenn man so einen voll gepumpten Reifen hat und dann über eine Bordsteinkante
rutschte weg.
Nee, dann knallt es vor allen Dingen auch richtig drauf. Also es ist ja bockhart und dann kriegt man richtig Schläge ab. Also deswegen beim Reifendruck ist immer so, weniger ist mehr, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Es wären es Leute mit Anke Eberhardt. Wir machen uns fit fürs Fahrradfahren. Und wann ist denn eigentlich der beste Zeitpunkt, um das Fahrrad mal überholen zu lassen?
Ja, also die meisten Leute, die haben ja immer die Strategie, dass sie es im Herbst in den Keller stellen und dann am ersten schönen Frühlingstag merken, oh verdammt, die Schaltung schaltet nicht richtig, irgendwas schleift, jetzt will ich eigentlich losfahren und es geht nicht. Und bei mir wäre immer der Tipp, wenn man sich dafür entscheidet, das zum Beispiel auch zum Service zu geben. Ich gebe es immer im Herbst in den Service.
Warum ausgerechnet im Herbst?
Erstens, weil die Fahrradläden dann nicht so viel zu tun haben. Die haben dann mehr Zeit.
Die freuen sich, genau.
Man unterstützt seinen Fahrradhändler des Vertrauens. Und dann steht es einfach schon ready to go im Keller. Und wenn dann die ersten Sonnenstrahlen kommen, dann kann ich es rausholen und direkt losstarten.
Aber dann nochmal gucken, ist genug Luft drin und so,
genau,
musst du natürlich
also
sowieso, ne?
Bei sowas sowieso. Aber wenn es jetzt darum geht, man sollte ja zum Beispiel auch ab und zu mal gucken, so hat sich die Kette gelenkt. Also weil wenn die zu lang wird, dann hat man eben auch höheren Verschleiß. Sind alle Schrauben fest. Was passt alles mit den Lagern und so. Und wenn man da sagt, ach, das gebe ich jetzt zum Fahrradladen, dann kann er das auch im Herbst machen.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer sind natürlich auch Fahrradfahrer. Hier hat uns aus Waldkirch-Siensbach Reinhard Kutt noch geschrieben und will noch ergänzen und sagt, also eine gute Standpumpe sollte man erstehen. Die ist nämlich wirklich hilfreich. Kannst du das genauso bestätigen?
Definitiv. Also ich habe in meinem Auto, ich habe in meiner Garage, in meinem Keller, ich habe überall Standpumpen verteilt, weil man auch mehr Druck hat als mit so einer kleinen Handpumpe. Also je nachdem, wie viel Bar man da so fährt, gerade als Rennradfahrer sind die ja oft höher, da braucht man auch eine gute Standpumpe.
Wobei ich jetzt gerade gesehen habe, die sind ja total im Trend, so ganz kleine, die du auch immer mitnehmen kannst. Ne? Was hältst du von denen?
Meinst du CO2-Kartuschen oder tatsächlich Pumpen?
Puh, also da bist du natürlich wieder die Expertin.
Genau. Also kleine Pumpe mitnehmen ist immer gut, weil wenn man unterwegs einen Platten hat, dann muss man sich natürlich auch helfen können. Es gibt aber auch CO2-Kartuschen, also wo man mit richtig Druck auch rausballern kann. Die sind viel, viel kleiner als Pumpen, aber da sollte man auch wissen, wie man sie benutzt. Ich bin nämlich zum Beispiel 2 Jahre mit so einem Ding durch die Gegend gefahren und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht wusste, wie es funktioniert.
Okay, super. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Ich habe es jetzt nur in der Werbung gesehen, aber es wird einem ja so viel verkauft. Also da muss man auch als Laie, weißt du, gar nicht, taugt sowas, brauche ich das überhaupt? Also was brauche ich denn, wenn ich aufs Fahrrad steige, was sollte ich denn dabei haben und was ist überflüssig? Auch darüber hast du dir Gedanken gemacht.
Genau, also es kommt natürlich drauf an, für eine Tagestour braucht man andere Dinge, als wenn man jetzt eine Woche oder mehrere Monate Radreise machen will. Aber für mich ist immer so die Faustregel, alles, was ich für einen Platten brauche, sollte ich auch selber dabei haben. Und dann natürlich auch wissen, welcher Schlauch passt eigentlich in meinen Reifen oder zum Beispiel auch, wie hoch ist meine Felge. Also ich hatte zum Beispiel auch gleiches Prinzip, bin sehr lange mit einem Schlauch durch die Gegend gefahren, wo das Ventil zu kurz war, wo ich aber in den Fahrradladen gegangen bin mit meinem Rad und gesagt habe, ich hätte gerne einen Schlauch für dieses Rad. Hätte nicht gepasst, habe ich dann im Nachhinein gemerkt. Also definitiv Platten im Griff haben, aber auch so banale Dinge wie Notfall 20er, falls man doch mal irgendwie noch die S-Bahn auslösen muss oder halt ganz banal ein Eis kaufen. Aber auch so kleine Sachen, also ich habe zum Beispiel immer eine Lage Panzertape um meine Pumpe gewickelt, weil man damit Dinge reparieren kann, die ansonsten...
MacGyver-mäßig, ne?
Genau, sehr MacGyver-mäßig und Kabelbinder.
Also
mein Spätzle von mir ist mal der Schalthebel abgebrochen, mitten auf einer Tour. Und dann haben wir da einen Kabelbinder durchgewickelt und dann konnte der immer zum Schalten einfach ziehen.
Auch nicht schlecht. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass man Platten hat, also wie oft ist dir das schon passiert?
Also mir tatsächlich sehr selten. Deswegen war auch die absurde Situation, als ich mein Schlauchwechsel-Tutorial gedreht habe, da hatte ich vorher einen Schlauch gewechselt in meinem Leben. Aber es kommt schon vor. Und vor allen Dingen, es passiert ja auch nie bei Sonnenschein mitten am Tag, wo man irgendwo in der Nähe von der U-Bahn ist, sondern es passiert irgendwo, wenn es gerade dämmert, anfängt zu regnen oder irgendwie sowieso ungemütlich ist. Deswegen wäre mein Tipp auch immer mal zu Hause üben. Weil sowas wirklich Übungssache ist und wenn man das mal auf dem Wohnzimmerboden geschafft hat, dann geht's in der Wildnis auch schneller.
Ich musste auch gestehen, ich wäre total überfordert, wenn ich jetzt ad hoc einen Schlauch wechseln sollte, weil das bringt dir ja auch so keiner bei. Ja. Aber was ist da vielleicht dein Geheimtipp? Was ist das A und O dafür?
Also tatsächlich erstmal nicht stressen lassen. Also das ist immer das Dümmste, wenn man Hektik walten lässt. Und der Trick ist ganz oft, dass man den Reifen ins Felgenbett drückt. Also da bekommt man ihn schneller runter, weil manchmal kriegt man ja das Ding auch alleine schon mal gar nicht runter. Und was auch wichtig ist, sich den Reifen vorher mal anzuschauen, bevor man den neuen Schlauch reinmacht. Also ich hatte nämlich auch mal die Situation, dass da noch was drin gesteckt ist, was den Platten verursacht hat.
Oh,
und
Mist.
Wenn man das nicht findet...
Hättest du gleich wieder einen Platten gehabt.
Genau, und dann hat man nur einen Wechselschlauch dabei, wenn man jetzt keine Flicken benutzt und dann ist die Misere natürlich da.
Kleine Statistik bei uns, mehr als 80% der Deutschen nutzen das Fahrrad, 55% halten es für ein unverzichtbares Verkehrsmittel. Anke Eberhardt bei uns in SWR1, Leute, was ist das Fahrrad für dich?
Für mich ist es eigentlich gerade so mein wichtigstes Sportgerät, aber es ist auch emotionaler Balsam für die Seele.
Inwiefern das?
Aber wenn man einfach einen Tag auf dem Fahrrad verbracht hat, dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Also, einfach mal raus, alles vergessen.
Genau, raus, schnaufen, schwitzen am See, da braucht man dann nicht mehr viel. Ich finde es tatsächlich sehr interessant, weil es ja eins der wenigen Sportgeräte ist, wo man wirklich sagt, es ist Fortbewegungsmittel, das man auch so nutzen kann.
Ja, und viele nutzen es ja wirklich inzwischen, um zur Arbeit zu kommen, ja, wenn der Weg nicht so lang ist, und von daher ist es ganz praktisch. Hast du so eine ultimative Lieblingsstrecke, die du, wenn du sagst, oh, jetzt muss ich raus, dann die Strecke hilft immer?
Kommt total drauf an, wonach mir ist. Also manchmal will ich nur in der Ebene fahren und so ein bisschen locker Beine treten. Manchmal will man sich ein bisschen quälen. Also ich wohne ja in Garmisch und das Gute ist, da hat man Berge, um sich auch mal zu quälen. Aber das ist das Schöne, finde ich, auch am Fahrradfahren, dass man spontan entscheiden kann, wonach ist mir eigentlich. Will ich nur kurz und knackig oder will ich den ganzen Tag unterwegs sein?
Mach's einfach so einfach.
Genau.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schreiben, Dani hat uns geschrieben und sagt, hab letztes Jahr zur Buga das Fahrradfahren wieder entdeckt und möchte mir perspektivisch auch ein Rad für den Stadtverkehr holen. Hast du da Tipps?
Also prinzipiell hat man natürlich beim Stadtrad andere Präferenzen, als wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Rennrad kauft. Ich würde immer schauen, dass es auf jeden Fall was Bequemes ist, wo man gut drauf sitzt, je nachdem, wie lange man fahren muss. Aber da sind ganz banale Dinge wie Schutzblech. Ja? Wenn es mal regnet, wenn ich von der Arbeit komme, dann will ich natürlich nicht eingesaut sein. Oder auch, ich bin immer in der Stadt, liebe ich meinen Korb, weil ich da einfach meine Handtasche reinwerfen kann.
Ganz praktisch.
Und, genau, super praktisch ist. Und auch so Dinge wie Licht. Also sowas ist ja zum Beispiel auch bei meinem Gravelbike nicht verbaut. Aber wenn man in der Stadt kontrolliert wird, dann muss man natürlich vorweisen können, das ist alles mit der Straßenverkehrsordnung konform.
Also das sind die Tipps für Dani aus Mannheim. Und in Mannheim gibt es sogar gerade einen neuen Fahrradschnellweg mit Flüsterasphalt. Das ist ein bisschen wie eine Autobahn für Fahrradfahrer. Keine Autos, kaum Fußgänger. Wäre das was für dich?
Auf jeden Fall. Also das ist auch ein Grund, warum ich oft eher zum Gravelbike greife, weil ich Verkehr nicht mag. Also ich, wenn dann so Lastwagen so nah an einem vorbeifahren. Und da muss man sagen, ist Stuttgart da auch wirklich super. Also ich fahre gerne so Richtung Siebenmühlental und da hat man so das Gefühl, man hat so durch den Wald diesen Highway.
Da sind die Wege ja auch wirklich breit.
Das ist
super.
Ein Traum, ja.
Stadtverkehr Stuttgart ist dann wieder ein anderes Thema. Also da quält man sich dann richtig durch. Und manchmal ist ja auch, wenn du in den Parks unterwegs bist, da muss man wirklich auch achten, wie sich Fußgänger und Fahrradfahrer miteinander vertragen. Heute Morgen hatte ich es gerade noch auf der Straße, hätte mich beinahe wieder einer umgefahren. Man muss wirklich gucken. Also Thema Sicherheit ist wahrscheinlich auch was, mit dem du dich regelmäßig beschäftigst.
Ja, also Fahrrad ist ja auch so ein schwieriges Thema, auch selbst wenn es um Mountainbiker und Wanderer geht. Also ich bin da immer sehr für gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme, weil die Wege sind meistens breiter, wenn man auf den anderen auch Rücksicht nimmt.
Und speziell bei Kreuzungen und so ist dann wahrscheinlich auch noch immer noch ganz gut, wirklich runter vom Gas.
Runter vom Gas, auch mal Handzeichen geben. Also man muss auch nicht immer davon ausgehen, dass die Leute telepathische Fähigkeiten haben und wissen, wo man jetzt gerade abbiegen will. Also egal, ob das jetzt in einer Gruppenfahrt ist, immer zeigen, wo will ich denn eigentlich hin, und auch nicht immer Vollgas.
SWR1-Hörer hat gerade noch angerufen, wir hören mal rein.
Hallo, ist der Wolfi. Zu dem Thema Kette. Fahrradkette. Also was sich bei mir bewährt hat, ist, ich hole die Kette im Herbst runter und lege sie der Winter über in Altöl vom Auto. Und dann bringe ich das Altöl erst im Frühjahr weg und die Kette wieder drauf und dann ist die top gut geschmiert und gut gefettet und alles gut, top.
Was sagst du zum Tipp von Wolfi?
Also Wolfi, das ist habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Da bin ich jetzt nicht der Experte. Ich bin da etwas zurückhaltend, weil man ja eigentlich nicht zu viel ölen sollte. Also wer jetzt mit normalem Fahrradöl unterwegs ist, da auch so Pi mal Daumen wirklich nur einen Tropfen pro Glied und dann über Nacht stehen lassen und auch mit einem Tuch wieder abnehmen, weil wenn zu viel Öl auf der Kette ist, dann zieht es Schmutz an und dann kann das wirklich wie Schmirgelpapier wirken und eigentlich den Verschleiß erhöhen. Aber wenn das für dich funktioniert hat, also das ist immer so das Ding beim Fahrradfahren, jeder wie er mag.
Muss man wahrscheinlich noch dazu sagen, Altöl immer wichtig bei der Entsorgung, auch noch darauf zu achten.
Genau, also ja, das ist natürlich A und O.
Fahrradinfluencerin Anke Eberhardt bei uns in SWR1 Leute. Thema Fahrradklamotten, da könnte man wahrscheinlich auch ganze Bücher mitfüllen. Was sind da die wichtigen, die essentiellen Tipps?
Also wenn man sportlich Fahrrad fährt, sollte man auf immer darauf achten, dass man ein Schichtenprinzip hat.
Und Zwiebellook.
Zwiebellook, genau. Und zwar auch ganz großes No-Go Baumwolle. Also immer als erstes auf das Material achten, weil wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Baumwoll-T-Shirt unterwegs ist, was ich auch jahrelang durchgezogen habe, da trägt man wirklich einen nassen Lappen. Und ganz wichtig ist das Unterhemd vor allen Dingen. Das haben auch viele Leute nicht an, sondern die ziehen gleich ihr Fahrradtrikot über. Aber wenn man ein Unterhemd trägt, also ein First Layer, dann hilft es, den Schweiß von der Haut wegzutransportieren und die natürliche Kühlung für den Körper wieder zu ermöglichen.
Logischerweise dieses Unterhemd dann auch nicht aus Baumwolle.
Genau. Also da ist zum Beispiel Merino so ein Alleskönner, weil der im Winter wärmt und im Sommer kühlt. Aber es gibt auch viele gute Stoffe, die man da verwenden kann. Nur eben nicht Baumwolle.
Als Teenie habe ich mal so eine Fahrradhose mit Ledereinsatz von einem Kumpel geschenkt bekommen. Habe die jahrelang getragen, fand ich großartig, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so sinnvoll, dass man da wirklich auch getrennt auf Männer- und Frauenklamotten achtet, oder?
Also bei der Fahrradhose, finde ich, ist es sehr sinnvoll, weil wir eben nicht alle gleich aussehen im Schritt. Was da super wichtig ist, wenn man, dass man die Sachen grundsätzlich eng kauft, also sowohl oben wie unten, weil man dadurch eben diesen Feuchtigkeitstransport begünstigt. Und bei der Fahrradhose auch der Tipp, keine Unterhose drunter ziehen. Also die muss wirklich,
die muss wirklich
wie eine zweite Haut sitzen. Und wenn man da noch was drunter hat, dann hat man viel mehr Gefahr, dass es scheuert.
Okay, ja.
Und das sage ich, weil ich es ausprobiert habe.
Aber dann auch wirklich erst bei langen Strecken, ne?
Ja, natürlich. Also wenn man jetzt ins Büro fährt, dann ist das jetzt nicht so das Problem. Aber wenn man eben mehrere Stunden unterwegs ist und lange Touren fährt, dann kann das schon wirklich unangenehm werden.
Wahrscheinlich checkst du immer vorher, wie wird's Wetter? Brauche ich noch irgendwas für Regen und so weiter, oder?
Genau. Und da ist auch also ein guter Tipp, die Weste. Das ist auch so ein Kleidungsstück, was ich am Anfang total unterschätzt habe. Aber beim Fahrradfahren geht es ja viel darum, den Fahrtwind abzuhalten, weil der eben sehr kalt sein kann. Aber auch gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, Dampf abzulassen, wenn man dann bergauf eben sehr viel schwitzt und dann bergab dann zum Beispiel die Kälte hat. Und da ist so eine Weste super, weil sie eben von vorne den Wind abhält und man aus den Armen noch so ein bisschen rauslüften kann.
Manche schwören auf Fahrradhandschuhe. Was hältst du davon?
Das sind jetzt wieder so Sachen, es ist total Geschmackssache. Also ich wurde auch schon gefragt, warum fährst du denn nie mit Handschuhen? Ich brauche es einfach nicht. Also Hände sind bei mir überhaupt kein Problem. Also viele haben ja auch so das Bedürfnis nach Dämpfung, jetzt gerade so am Handballen. Für die sind ist es super, die würden nicht ohne starten. Aber das ist so die größte Message bei meinen Videos. So, es gibt keine pauschalen Aussagen. Jeder muss probieren, was für ihn oder sie funktioniert. Und damit glücklich werden.
Anke Eberhardt bei uns in SWR1 Leute. Also das Leben als Influencer, das stellen sich viele ja so vor, ach, ab und an drehst du mal ein Video und wirst unglaublich reich damit. Ist es so?
Also an dem Reich arbeite ich noch. Ich mache da, glaube ich, was falsch. Also ich bin ja auch Journalistin, das muss ich immer wieder sagen. Also bei mir ist die Recherche wirklich wahnsinnig aufwendig. Die ganze Produktion ist unglaublich aufwendig. Also ich arbeite teilweise wirklich Wochen und Monate an einem Video, befrage ganz viele Experten, rede mit den verschiedensten Firmen. Also da steckt schon wesentlich mehr dahinter, als man nachher erahnen möchte.
SWR1-Hörerin hat sich gemeldet. Wir hören gerade mal kurz rein.
Also ich fand es ja ziemlich lustig, also eine Bike-Influencerin. Also das macht man, wenn einem gar nichts mehr einfällt. Alles, was die da erzählt, das weiß ich schon ganz lange. Ich fahre schon 50 Jahre Fahrrad und jetzt inzwischen E-Bike. Und also das ist ja so, ich finde diese ganze Veranstaltung relativ sinnlos, muss ich sagen. Tut mir leid, dass ich jetzt so negativ reagiere. Ansonsten bin ich mit SWR sehr zufrieden. Die Musik ist super und die Beiträge normalerweise auch. Also, tschüss.
Tschüss und vielen Dank. Ja Mensch, toll, dass du schon alles weißt und so lange Fahrrad fährst. Das tut eben nicht jeder. Von daher ist ja Themenvielfalt auch immer ganz wichtig. Aber du erlebst wahrscheinlich auch viele Kommentare, die du bekommst unter deinen Videos, oder Anke?
Total. Und das war auch der Grund, warum ich diese Videos gestartet habe, weil ich als Anfänger mich total alleingelassen gefühlt habe, weil es so viele Leute gibt, die das schon so lange machen. Und dann habe ich aber während Corona gemerkt, als sich so viele Menschen Fahrräder gekauft haben, da ist plötzlich mein WhatsApp-Eingang explodiert, weil die auch nicht wussten, was ein Drehmomentschlüssel ist und die wussten auch nicht, dass es schlauer ist, wenn man hinten aufs kleinste Ritzel schaltet, wenn man sein Hinterrad ausbauen will. Also das sind so Dinge, da sagt jeder Fahrradnerd, ach, das weiß doch jeder, aber es weiß halt eben nicht jeder.
Kannst du uns mal mitnehmen, wenn du so einen Drehtag hast? Also du hast gerade schon gesagt, die Vorrecherche ist erstmal sehr intensiv, aber wie sieht so ein Drehtag dann im Einzelnen aus?
Also als erstes muss ich wahnsinnig früh aufstehen, weil wir gemerkt haben, dass wir sehr früh drehen müssen wegen dem Licht. Also sobald eigentlich die Mittagssonne kommt, ist die Sache schon durch. Das heißt, ich stehe um 4.30 Uhr manchmal auf, gehe dann mit sehr kleinen Augen, treffe ich mich mit 2 Kameraleuten im Garmischer Wald. Und dann kann das wirklich sein, dass wir da 14 bis 16 Stunden unterwegs sind. Also wir haben ja auch immer so kleine Einspieler, wo lustige Momente sind mit Ponys oder Hunden, um das Ganze unterhaltsam zu machen. Aber das ist richtig anstrengend. Also ich habe da auch teilweise ein 10-Seiten-Skript, damit ich nichts vergesse. Es wird mit 3 Kameras gedreht. Also es ist Riesenaufwand.
Also alle, die sich mit Drehs mal beschäftigt haben und draußen unterwegs sind, da passieren halt auch viele unvorhergesehene Dinge. Fällt dir da gerade eine Geschichte ein, wo du sagst, oh Mann, da mussten wir immer und immer wieder neu ansetzen?
Ja, also wir haben auch eben in Garmisch, sind wir einmal in den Almabtrieb geraten, wo ich dann plötzlich zwischen den Schafen stand, aber wir einfach weitermachen mussten, weil wir ansonsten zeitlich nicht durchgekommen wären. Da muss man dann auch mal spontan ein Schaf ins Skript einbauen. Oder die Kameraleute, die standen dann auch, hatten ihre Position gefunden und irgendwann haben sie gemerkt, so, oh, wir stehen gerade in den Ameisen. Das hat man natürlich beim Studiodrehen nicht. Und was für mich am schlimmsten ist, es ist oft wahnsinnig kalt. Also ich stehe da teilweise bei 0 Grad in kurzen Hosen, weil ich möchte, dass es nachher auf dem Video sommerlich aussieht. Und hatte dann einmal die glorreiche Idee, dass ich mir so ein elektrisches Heizpad hinten ins Jersey gepackt habe, weil ich so gefroren habe. Und dann haben wir im Nachhinein gemerkt, dass dieses Heizpad aber mit den Mikros irgendwie sich nicht so gut verstanden hat. Und dann hatten wir ein komplettes Piepsen im ganzen Video.
Oh,
ich hatte aber in der Zwischenzeit schon die 25 Helme zurückgeschickt, die wir für das Helm-Tutorial ausgeliehen hatten. Das heißt, wir mussten dann panisch versuchen, dieses Audio noch zu retten. Aber das kriegt ja am Ende keiner mit. Also ich stehe dann im Wald, alle finden es lustig und denken sich, ach, das ist ja nett, aber dass da wirklich so viel Herzblut und Qualen auch reinfließen, es sieht keiner.
How to Fahrrad ist der YouTube-Kanal von Anke Eberhardt. Hunderttausende Klicks hast du da zu den unterschiedlichsten Themen, die alle eins gemeinsam haben. Sie betreffen das Fahrradfahren. Und hier kommen viele Fragen rein von den S1-Hörerinnen und Hörern aus Sachsenheim. Hat uns Hanne zum Beispiel geschrieben und sie sagt, Mensch, gibt's denn Tipps für einen guten Frauensattel? Trotz Radhose und Gepolster gibt's nach kurzer Zeit Beschwerden.
Sowas ist immer schwierig, weil natürlich auch nicht jeder Hintern gleich ist. Mein Tipp wäre immer, wenn irgendwas zwickt, nicht sofort versuchen, gleich was Neues zu kaufen, weil oft liegt es gar nicht so genau an dem Equipment, sondern an der Einstellung vom Rad. Also beim Fahrradsattel kann es zum Beispiel sein, dass er zu sehr geneigt ist, dass er zu weit vorne oder zu weit hinten ist. Das ist auch bei Knieproblemen oder zum Beispiel bei Handgelenksproblemen so. Ich fahre zum Beispiel auch mit einem kürzeren Vorbau. Also mein Lenker wurde quasi ein bisschen näher zum Sattel gesetzt, weil das für meinen Körperbau besser ist. Man kann es aber natürlich auch umgekehrt machen. Also da würde ich eher sagen, als erstes vielleicht mal in ein Bike-Fitting investieren, so heißt es, wo sich dann wirklich jemand anschaut, wie ist die Körperhaltung, wie sind die diversen Komponenten an dem Rad angebracht und manchmal ist es wirklich nur die Einstellung.
Was hast du noch alles ausprobiert und über unterschiedliche Einstellungen dann für dich das Optimale rausgefunden? Weil das ist ja eben so, das Fahrradfahren ist dann auch am Ende wieder so individuell, dass man nicht pauschale Tipps geben kann.
Genau, das ist immer das Schwierige. Also zum Beispiel Klickschuhe sind ja auch so ein Riesenthema, wo viele Leute Angst davor haben oder wo man auch eben dann Sorge hat, naja, aber dann tut mir vielleicht das Knie weh, wenn die falsch eingestellt sind. Manchmal liegt es aber eben gar nicht an dem Schuh, sondern wie gesagt an dem Sattel, dass der falsch positioniert ist, dann hilft es aber, wenn man dann jemanden holt, der sich damit wirklich auskennt, bevor man da mit Schmerzen unterwegs ist. Weil Fahrradfahren sollte eigentlich nicht wehtun.
Jetzt gibt es ja auch die unterschiedlichsten Strecken, wo die einen sagen, naja, Fahrradfahren fängt erst ab 50 Kilometer länger an, vorher ist man irgendwie nur ein Spaßfahrer. Wie finde ich denn überhaupt gute Strecken? Also ich habe inzwischen im Internet da wirklich auch ein paar Seiten, wo ich weiß, da gibt es immer ganz gute Empfehlungen. Wie gehst du so ein Thema an?
Genau, also auch da ist vieles Präferenz. Also es gibt Leute, die auch wunderbar mit Google Maps unterwegs sind. Ich persönlich nutze Komoot. Das habe ich auch schon getan, bevor die mich bestochen haben. Und also das ist mir auch immer sehr wichtig, dass ich nur Dinge empfehle, die ich tatsächlich ausprobiert habe und wo ich weiß, dass ich da das vertreten kann.
Und bestochen war jetzt ironisch gemeint, muss man dazu sagen.
Also eben, es gibt verschiedene Plattformen, also sowas wie Outdoor Active auch, Bike Router, Bike Map, solche Geschichten. Wichtig ist es, dass auch Routenplanung Übungssache ist. Also am schlauesten ist es, wenn man guckt, welche Benutzeroberfläche ist mir sympathisch und dann auch bei der App bleibt, weil die Funktionen sich leicht unterscheiden und je mehr Übung man damit hat, desto besser kommt man klar. Also zum Beispiel bei Komoot kann man auch Fotos angezeigt bekommen, was super praktisch ist, weil man dann sieht, ist mein Fahrrad für diese Strecke überhaupt gemacht.
Und was ja auch manchmal ganz cool ist, einfach zu gucken, gibt es gute Rundkurse? Also manche fahren ja mit dem Auto irgendwo hin, lassen den Wagen dann da stehen und haben ihre Räder und da gibt es dann auch nochmal spezielle Empfehlungen, genau nur Rundkurse und solche Strecken zu finden.
Ne? Genau, und man kann sich ja auch Tipps von anderen Leuten holen. Also bei mir zum Beispiel in Garmisch, da habe ich meine Lieblingsrouten und da gibt es inzwischen schon Leute, die da Urlaub machen, weil sie sagen, ah, wir wollen gerne deine Routen nachfahren. Also das freut mich dann auch immer total, wenn man dann auch den Leuten was mitgeben kann, weil Planung ja auch Arbeit ist. Also man kann da auch ruhig faul sein und einfach mal was übernehmen.
Es wären es Leute mit Anke Eberhardt. Wir sprechen übers Fahrradfahren und es gibt da so ein Thema, das scheint die Fahrradwelt zu spalten. Die einen schwören inzwischen auf E-Bikes und die anderen sagen, also das geht überhaupt nicht. Man kann doch nicht mit fremdem Antrieb fahren. Was sagst denn du?
Ich finde es total schade. Also man muss sich nur mal vorstellen, ich gehe zum Beispiel mit dem Snowboard sehr gerne touren, also laufe den Berg rauf. Und wenn ich jetzt sagen würde, jeder, der mit dem Lift fährt, der fährt nicht richtig Ski. Das wäre doch auch total albern. Und das ist ja nur so, wie man eben konditioniert ist, dass man es halt beim Fahrradfahren nicht machen darf. Und ich sehe meinen 84-jährigen Papa, mit dem ich jetzt inzwischen immer noch Fahrrad fahren kann. Und der hat den größten Spaß und kommt immer noch raus. Oder selbst ich, wenn ich mit meinem Kreuzband damals, hätte ich nicht in die Schweiz fahren können, dort die schönsten Pässe fahren, wenn ich nicht ein bisschen Unterstützung gehabt hätte.
Grundsätzlich ist es einfach gut, sich überhaupt zu bewegen, ne?
Ja, also ich sage immer, Hauptsache die Kinder sind an der frischen Luft.
Ja. Wichtig ist wahrscheinlich dann für alle die, die es erstmal ausprobieren, mit einem E-Bike, sich mit dem vertraut zu machen, weil gerade die Unfallzahlen sind ja auch zu Beginn sehr in die Höhe geschnellt. Also auch da nochmal das Thema Sicherheit zu beachten.
Genau, also das ist was, was sowohl bei der Benutzung von Apps wie auch von E-Bikes gilt. Also man sollte sich einfach nicht in Gelände begeben, in dem man sich nicht auskennt. Also nicht sofort ins Hochalpine starten, nur weil das Fahrrad das kann, weil man muss auch wieder runterkommen können. Also E-Bikes haben ja auch ein Gewicht und da ist oft auch mal das Abfahren das Problem. Also deswegen würde ich immer eher dezent starten und gucken, dass man sein Equipment gut benutzen kann und kein Risiko.
Die Fahrradnation sind wir noch nicht. Das sind immer noch im weltweiten Vergleich die Niederländer. Nach den Ölkrisen haben sich die Bürger und Politik für den Ausbau dort von Radwegen engagiert. Aber Initiativen gibt es ja auch bei uns in Baden-Württemberg. Also bis 2030 sollen etwa 860 Kilometer neue Radwege entstehen. Und ich glaube, so einen richtigen Hype zum Fahrradfahren, den hat bei uns Corona ausgelöst. Kannst du das bestätigen?
Definitiv. Also das war ja auch der Ausgangspunkt, warum ich meine Videotutorials angefangen habe, weil ich gemerkt habe, die Leute haben so Lust auf Fahrradfahren. Egal, ob das jetzt Pendler sind oder tatsächlich Leute, die sportlich Fahrrad fahren. Und ich finde auch, wenn man die Infrastruktur schafft, dann wird die auch genutzt. Also so rum sollte der Weg sein und da profitieren am Ende wirklich alle davon.
Und es macht dann Spaß, wenn man unterwegs ist, auch auf längeren Touren und dann irgendwo nochmal einkehrt, aber nicht immer gibt es die Möglichkeiten. Da muss man auch noch auf das Thema Nahrung achten beim Fahrradfahren. Hast du da auch noch gute Tipps? Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Also das war das, was ich am Anfang immer falsch gemacht habe. Ich bin losgefahren und habe viel zu wenig gegessen, weil wenn man jetzt wirklich sportlich Fahrrad fährt, hat man enormen Energieverbrauch. Und das Absurde ist eben, oft nimmt man so eine große Mahlzeit am Mittag ein, aber es ist eigentlich für den Körper viel besser, wenn man so alle halbe Stunde mal was Kleines isst, weil der Körper gar nicht so viel Kohlenhydrate aufnehmen kann. Also das muss man sich vorstellen, das ist ein relativ kleiner Tank und wenn man da auf einmal wahnsinnig viel reinleert, dann kann man es nicht nutzen. Also deswegen habe ich immer einen Notfallriegel auf jeden Fall dabei, falls der Tank dann doch mal leer ist und habe jetzt auch wirklich so Kohlenhydratpulver bei mir in der Flasche, obwohl ich immer dachte, das ist nur was für Blut. Schwitzer. Aber so kann man einfach mit genug Flüssigkeit, die ja auch wichtig ist, eben genug Energie aufnehmen, damit dann nicht irgendwann die eigene Batterie leer ist.
Absolut. Hast du schon die nächste Tour geplant?
Ach, die ist eigentlich immer geplant. Also wenn ich kann, dann bin ich auf dem Rad.
Dann herzlichen Dank für den Stopp hier bei uns im SWR1-Leute-Studio. Anke Eberhardt mit How to Fahrrad.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.